Hey Leute, hört ihr unseren Podcast, weil ihr im Sales oder im Marketing seid? Dann kommt jetzt Werbung für euch. Wir möchten euch Dealfront vorstellen. Wenn ihr genug habt von der mühsamen Suche nach Entscheidern, dann ist Dealfront genau das Richtige für euch. Denn mit Dealfront könnt ihr auf Firmen und Kontaktdaten zugreifen, um die relevantesten B2B-Leads zu finden und in Deals zu verwandeln. Damit setzt ihr eure Go-to-Market-Ziele erfolgreich um. Dank DSGVO-konformer B2B-Daten und smarter Funktionen wie einzigartigen Filtern seid ihr immer einen Schritt voraus und könnt schnell relevante Wunschfirmen erreichen. Dealfront ermöglicht es euch außerdem, Firmen, die eure Website besucht haben, in B2B-Leads umzuwandeln und sie an euer CRM zu senden. Auf dealfront.com könnt ihr noch heute die kostenlose Demo ausprobieren und eure Go-to-Market-Strategien direkt auf das nächste Level heben. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge von Ungefiltert, der authentische Sales Podcast.
Sagen Sie mal, junger Mann, woher haben Sie eigentlich meine Telefonnummer? Ich glaube, eine Frage, die der ein oder andere bei uns im Sales öfter schon mal gehört hat. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ungefiltert, der authentische Sales Podcast, wie immer mit der wunderbaren Eileen, mit mir und heute mit einem sehr besonderen Gast. Wir freuen uns, dass er zu Besuch ist. Michael, stell dich doch am besten mal kurz vor, damit unsere Hörer und Seher, die dich noch nicht kennen, wissen, wer heute da ist.
Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal. Mein Name ist Michael Larche, bin aktuell VP Sales bei der Firma Dealfront, bin Vater von zwei wundervollen Kindern. Vorher, die letzten 10 Jahren, habe ich den Vertrieb von Echobot aufbauen dürfen, falls der ein oder andere die Firma kennt. Dealfront ist ein Merger zwischen Echobot und Leadfeeder, der vor 2 Jahren durchgeführt wurde. Und ja, verantworte jetzt aktuell den gesamten New Business Bereich weltweit.
Sehr schön. Wir haben ja, glaube ich, ganz viele Zuhörer aus dem Sales-Bereich. Ich würde wagen zu behaupten, die meisten kennen eure Firma oder haben zumindest schon mal davon gehört. Also ich zum Beispiel rede dauerhaft drüber irgendwie. Zum Zweiten, jetzt seid ihr Sponsor von unserem Podcast. Seid natürlich, kriegt sowieso jeder mit. Vielen Dank übrigens nochmal an der Stelle, dass ihr uns da unterstützt. Uns macht das Riesenspaß. Erzähl doch mal, du hast dich für so ein Thema entschieden, was, glaube ich, für viele sehr abstrakt ist. Ich glaube, es geht um die Geschichte mit dem Merch, wenn ich das noch richtig weiß. Wie bringt man das zusammen? Ich kann es mir schwierig vorstellen. Ich selber ja auch noch in so einer Mischung aus Startup und Scale-Up. Und ich weiß um unsere Herausforderungen. Wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger. Insofern, ich weiß halt auch um eure Herausforderungen, die ihr so hattet. Insofern bin ich sehr gespannt, was du uns mitbringst. Leg mal los. Was ist so die Motivation fürs Thema gewesen?
Also an sich, ich glaube halt tatsächlich, man hört ja in Podcasts super häufig über das Thema Skalierung, über das Thema Teamaufbau, Recruiting, welche neuen Strategien gibt es da draußen, welche Tools werden genutzt. Was ich bisher selten gehört habe, ist tatsächlich, wo man wirklich im Detail mal so ein bisschen die Do's and Don'ts eines Mergers in den Blick bekommt. In der Vergangenheit war das auch nie ein Thema für mich, bis wir selber quasi so ein bisschen in dieses Thema reingeflutscht sind vor knapp 3 Jahren, als der ganze Due Diligence-Prozess begonnen hat bei uns, war das auch an sich jetzt gar nicht auf dem Schirm bei mir persönlich. Und da gibt es halt auf jeden Fall Dinge, die natürlich gut gelaufen sind, Dinge, die, sage ich mal, ein bisschen weniger gut gelaufen sind, die man auch anderen Leuten mitgeben darf, auch was das Thema Erwartungshaltung angeht. Man muss dazu sagen, einfach nur als Hintergrundinformation, Echobot war knapp 120 Mitarbeiter groß, Leadfeeder ebenfalls knapp 120 Mitarbeiter, Echobot primär im Dachraum tätig, 98% aller Kunden aus dem deutschsprachigen Markt. Leadfeeder, ein kleiner Bestandteil davon. Dach, alles andere weltweit. Eine komplette Remote-First-Company. Echobot war an sich sehr stark lokalisiert in Karlsruhe. Wir haben ein paar, sag ich mal, Inseln noch gehabt irgendwo. Leute, die außerhalb saßen, auch wegen Corona natürlich, dem geschuldet. Aber früher, ganz früher, sagen wir 5, 6 Jahren, waren wirklich jeder im Office. Da war auch diese Office-Pflicht, in Anführungszeichen, der Office-Wunsch da, den ich immer noch abfeiere. Das ist so ein bisschen, was mir echt verloren gegangen ist mit der Zeit. Auch wenn Remote First super ist für das eigene Befinden, ist wirklich so die Teamkultur ist eine ganz andere, wenn man wirklich in-house ist. Genau, dann kommt nochmal dazu, es gibt einen sogenannten SLG-Ansatz, also Sales-Led Growth, Wachstumsansatz, den wir bei Echobot hatten, für den es noch niemand was gesagt hat. Du kommst auf die Webseite, du fragst eine Demo an, ein Pricing an. Bei Echobot war das so, dass du dann mit einem Vertriebsmitarbeiter sprichst, bevor du irgendwas siehst, der das mal analysiert, was brauchst du eigentlich? Wo drückt der Schuh? Wo können wir dir helfen? Leadfeed hat einen ganz anderen Prozess gehabt. Da hast du dich angemeldet, bist direkt ins Tool reingekommen, konntest deine Kreditkarte hinterlassen und kaufen, ohne mit jemandem überhaupt gesprochen zu haben. Mhm. Und die Seller, es sind ja auch Seller, das waren eher so eine Art Sales Assist Motion, bedeutet, die haben dann angerufen, nachverfolgt, Fragen geklärt, vielleicht auch über das Thema Integration gesprochen. Und was war weniger, ich verstehe in der Tiefe, was du willst, was ist dein übergeordnetes Ziel, sondern eher, wie komme ich eigentlich an die erste Prozess-Tool-Lösung dran und verkaufe, sage ich mal, das waren so Ticketgrößen immer so von 2.000 bis 3.000 Euro. EchoBot war immer so ab 10.000 Euro aufwärts. Deswegen verschiedene Sales Motions, verschiedene Skill-Levels, auch was den Vertrieb angeht. Und ihr hört es vielleicht schon raus, also da gab es auf jeden Fall ein paar Möglichkeiten für Reibungswärme, ohne da jetzt genauer zu werden. Aber ja, das waren so ein bisschen die Punkte. Deswegen dachte ich, es könnte interessant sein.
Sehr cool, sehr spannend. Ich selber habe ja auch schon mal, ich muss mich jetzt outen, mit EchoBot gearbeitet, in früherer Zeit. Und insofern kannte ich auch die Ticket-Sizes. Spannend, glaube ich, wird es wirklich. Ich bin übrigens jetzt schon fest davon überzeugt, dass wir 35 Minuten nicht schaffen werden. Also könnt ihr euch schon mal alle auf eine längere Folge einstellen, weil ich glaube, da gibt es viele Themen zu beleuchten. Ich würde gerne, weil wir aber ungefiltert sind, mal so mit den unschönen Dingen anfangen. Die schönen machen wir zum Schluss. Was war denn, also unschön im Sinne von, was war denn wirklich, wirklich schwierig? Kunden kann ich verstehen. Erzähl doch mal so ein bisschen aus Seller-Sicht oder aus Sales-Sicht, weil ihr müsstet euch ja dann wahrscheinlich komplett auf alles neu einstellen, oder?
Also zusammengefasst ist genau auf diesen Satz eigentlich, muss ich auf alles neu einstellen. Also es hat sich alles verändert. Also EchoBot früher, Microsoft Dynamics, Leadfeeder, Pipedrive. Neues SAM, Salesforce. Alleine das ist ein relativ großes Merger-Projekt, ne? Also dass du die Datenbasen übernehmen musst. EchoBot früher Datenbasis bei Hetzner gehostet, Leadfeeder bei AWS. Zusammenbringen auf eine Datenbank. Wir reden hier von Milliarden von Informationspunkten. Wir reden nicht von einem kleinen CRM oder ERP-System, sondern wir reden ja von KI. Wir reden ja von vielen, vielen Daten. Wenn du sagst, was hat nicht so gut geklappt? Ich glaube, das Thema Erwartungshaltung hat bei mir zumindest mal nicht gut geklappt. Ich kann auch aus einem anderen Podcast, den ich von unserem Geschäftsführer mal gehört habe, wo er sich auch geoutet hat, kann ich wiedergeben, dass er gesagt hat, hey, ich eigentlich an sich, wenn du einen Merger anschaust und erwartest irgendwie, das Ding ist durch nach einer gewissen Zeit, mach das mal zwei und dann bist du einigermaßen auf dem Dampfer. Also wir haben, also ich persönlich habe damit gerechnet, hey, wir haben das zusammengebracht und lass es dem Ganzen mal 12 Monate Zeit. Und dann ist gut. Da haben wir die Prozesse mal definiert, wir haben die Verantwortlichkeiten definiert, wir haben die Tools übereinander gelegt, alles. Dann muss es eigentlich laufen. Wir sind jetzt quasi im Ende September, also Beginn von Q4, war an sich das Produkt final migriert. Also wir haben ja beide Produkte laufen ja unabhängig voneinander, aber das Spannende, wieso wir eigentlich den Merger auch gemacht haben, ist ja, dass wir Use Cases jetzt abdecken wollen, die so eine Art Flywheel ermöglichen. Also von Sales Intelligence über Marketing Intelligence hin zu Website-Identifizierung, das Ganze mit Tools auch miteinander zu verknüpfen und Automatisierungen zu bauen. Das ist ja die Grundidee, wieso wir überhaupt gemerged haben und wieso wir die Investition bekommen haben damals. Das ist jetzt quasi erstmal möglich, seit quasi nach 2 Jahren. Wir haben zwar weiterhin Sales machen müssen, weil du gefragt hast, was ist so die Sales-Verantwortlichkeit und Herausforderung. Du musst halt immer noch verkaufen. Das Tool funktioniert ja noch, aber es sind halt immer, wie es so schön heißt, Bumps in the Road. Da fällt irgendwann was aus, auch wenn das Gesamtsystem funktioniert, aber da ist mal ein Filter irgendwie, ist ein Bug drin. Da ist hier mal was irgendwie nicht ganz beim Export irgendwie funktioniert, weil irgendwelche Sachen umgestellt wurden. So Sachen immer mal wieder passiert. Und die Herausforderung ist da wirklich auch so ein bisschen den Blick nicht vom Großen und Ganzen mal zu verlieren, den Leuten mal zu sagen, ey Leute, wenn du mal zurückdenkst, was wir in den letzten 24 Monaten gemacht haben, das ist krank. Also manche Leute erleben das nie in ihrem Leben, so viel wie Veränderungen, wie wir eigentlich durchgeführt haben, auch wenn wir alleine über die letzten 12 Monate nachdenken. Und da mal so ein bisschen zurückzuschalten und auch dankbar zu sein dafür. Zum einen für die Leute, die da sind, die es mitgezogen haben, weil das Schiff muss getragen werden. Also auch wenn die Vision schön ist von Geschäftsleitung C-Level, die Leute müssen es, bis wir da hinkommen, erstmal umsetzen. Ne? Also das Schiff muss ja weiterfahren. Ja. Und das sind an sich so viele verschiedene Themen, die halt, also so Bausteine einfach gewesen, von, wie gesagt, Technologien, aber auch Teams müssen zusammen migriert werden. Also ich habe ja vorher, wie gesagt, ein Dachteam gehabt, das war strukturiert in SMB, Mid-Market und eher so Strategic, Großkunden. jetzt musst du halt andere Territories reinnehmen. Du hast ein Benelux-Team, du hast ein Nordics-Team, du hast ein Rest-of-Europe-Team, du hast ein US-Team. Also das miteinander zu verknüpfen. Ihr merkt schon, die Komplexität steigt einfach auch mit der Anzahl. Wir haben es jetzt zum Schluss versucht, wirklich eine ganze Zeit lang parallel laufen zu lassen auch, weniger Fehler zu machen, das Ganze so zu managen. Werden es aber jetzt in Zukunft auch mal vereinfachen, weil an sich immer die Strukturen, die Hierarchien und das ganze Konstrukt dann quasi anschaut, das kann man vereinfachen, Sachen zusammenlegen, Sachen Level auch irgendwie mal irgendwo rauszunehmen, die man in dem Fall vielleicht auch gar nicht mehr benötigt. Und dann wird auch wirklich ein Schuh draus.
Jetzt hast du gesagt, Michael, da sind verschiedene Teams zusammengekommen und ich habe rausgehört, es sind unterschiedliche Länder. Da komme ich als Kulturwissenschaftlerin natürlich auf die Idee. Da sind auch verschiedene Kulturen, die haben ganz unterschiedliche, nicht nur andere Sales-Einstellungen, sondern eben auch generell kulturelle andere Einstellungen. Kannst du da vielleicht nochmal ein bisschen drauf eingehen, was da eventuell auch so Schwierigkeiten mitgebracht hat, wo man sagt, das ist jetzt nicht, dass die einen nicht mit den anderen arbeiten wollten, sondern das war einfach auch so Sales kulturell bedingt einfach, wo man gemerkt hat, da haben wir Schwierigkeiten.
Ja. Ich fand es ganz lustig, ganz am Anfang wirklich der Counterpart von mir, also der damalige VP Sales, beziehungsweise nee, der war gar nicht VP Sales, der war glaube ich CRO bei Leadfeeder damals, der Jako, also ist mein Counterpart auf der kaufmännischen Seite von Echobot damals. Mit dem war ich ja relativ viel im Austausch, wir mussten ja sehen, wie funktioniert das Ganze und wie arbeiten die. So eine Kleinigkeit wie, ich mag es mit Leuten zu sprechen, ich habe ein Problem, ich will die anrufen, ich will die kurz anhauen und sagen, hey, hast du mal 5 Minuten? Bei ihm war es nie der Fall. Er wollte nie mit mir reden. Er wollte immer, schreib immer die Nachricht mal raus. Weil ich gesagt habe, an sich, wenn ich das durchtippe, dauert es auch wahrscheinlich 5 oder 10 Minuten. Ich muss halt irgendwie mir verschiedene Alternativen überlegen. Aber alleine so eine Kleinigkeit, was für einen Kommunikationskanal wähle ich, war für mich ein Learning. Wir haben uns das eingespielt natürlich mit der Zeit. Kulturell, aber das, dadurch, dass es ein finnisches Unternehmen war und wir als deutschsprachiges Unternehmen oder deutsches Unternehmen, war es auf kultureller Ebene relativ ähnlich, würde ich sagen, zumindest von meinem Gefühl. Es war relativ direkt. Es ist jetzt nicht dieser amerikanische Aspekt da drin, die halt alles, in Anführungszeichen, schöner reden und schön verkaufen, sondern wenn was nicht funktioniert, sagen die Nordics genauso, hey, ist scheiße. Wir müssen es hinkriegen. So. Und es ist relativ ähnlich gewesen zu unserer Kultur. Und ich glaube auch, auf der kulturellen Ebene waren die zwei Firmen sehr, sehr ähnlich gestrickt. Beides junge Unternehmen, beides sehr dynamische Unternehmen, beides wachsende Unternehmen. Jedes Unternehmen hat Jahr für Jahr 30-50% teilweise Wachstumszahlen gehabt. Also jeder war quasi auch darauf eingestellt, Gas zu geben. So, und deswegen hat da kulturell schon relativ viel, gab es da relativ viele Überschneidungen. Aber eine Sache, die zum Beispiel relativ klar ist, also was sich bei uns verändert hat auch, ist die Unternehmenssprache. Mhm. Die Unternehmenssprache ist jetzt Englisch.
Ich dachte, ihr hättet jetzt alle Finnisch gelernt.
Ich war einmal in einer finnischen Karaoke-Bar. Danach willst du auf jeden
Seitdem
Fall
Finnisch lernen.
Seitdem, ja genau. Oh, crazy, okay.
Aber zu dem Punkt englische Sprache, vielleicht ein bisschen zu Ende zu machen. Leute, die früher sehr, sehr viel, in Anführungszeichen, zu sagen hatten, ihren Punkt gemacht haben, also gut argumentiert haben, sind auf einmal leise geworden. Mhm. Weil sie sich nicht sicher fühlen in der Sprache, was verständlich ist, weil du bist ja irgendwie auch nicht so fluent und vielleicht fühlst du dich nicht wohl damit, aber das verändert auch die Art und Weise, mit den Leuten zusammenarbeitest. Also da muss man halt wirklich, sag ich mal, umdenken, alleine was wie gesagt die Sprache angeht.
Ja. Ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, im letzten Unternehmen, amerikanisches Unternehmen, aber wir waren so ein starkes EMEA-Hub, ja, und dann kam halt das neue Dachteam dazu und dann hast du halt mit den UK-Lern kommuniziert und die sind ja immer so, ne, hey, how are you? Ne, wie war der Wochenende? Mhm. Bevor wir anfangen zu sprechen und wir Deutschen halt, und die waren noch nicht an Deutsche gewöhnt.
Ja.
Und wir waren halt so, wenn wir was gefragt haben, war halt nicht so dieses Geplänke, hey, erstmal, wie war dein Tag, sondern ey, ich brauche ABC und schick mal. Und das war für die so, okay, daran, das habe ich dann irgendwann mal so feedbackmäßig bekommen, so, wir mussten uns da erstmal alle dran gewöhnen, dass ihr halt nicht so lange schnackt, sondern dass ihr halt direkt seid. Auf der anderen Seite war es immer, wenn die mich was gefragt haben, so, hey, how are you? Und da dachte ich mir so, Mann, ich weiß, was du was willst, komm zum Punkt, frag mich einfach und dann machen wir das. Ich habe tatsächlich noch eine Frage, und zwar, gab es denn in dieser Zusammenführung von den Teams auch was, wo du sagst, da hattest du eigentlich am Anfang Bedenken, dass das vielleicht nicht klappen könnte, und es hat aber überraschenderweise war das überhaupt gar kein Problem und das war so das Einfachste von allem, und hättest du aber eigentlich eher am Anfang gedacht, oh Gott, das läuft bestimmt schief.
Würde ich tatsächlich gar nicht sagen. Also ich fand, also wir haben vor allem auch bisher, sag ich mal, eher die Entscheidungen getroffen, dass die Leute, die den Job schon vorher gemacht haben und Erfolg gehabt haben, das wollten wir nicht kaputt machen. Das heißt, wir haben es einfach weiterlaufen lassen. Und solange es funktioniert, ist auch alles gut. Solange guckst du auch gar nicht drauf. Wenn was mal nicht funktioniert, dann musst du wirklich schauen, analysieren, woran liegt's. Ich bin immer ein Freund, ich hasse es zu micromanagen, weil das ist nicht mein Job. Es macht mir keinen Spaß, macht anderen Leuten keinen Spaß. Und ich gucke halt auf die Ergebnisse. Wenn die Ergebnisse nicht stimmen, geht man eine Stufe vorab. Wieder vor und guckt dann auf die Aktivitäten jetzt beispielsweise. Und wir haben halt auch an sich in der Kultur schon, in der Leadership-Kultur, relativ ähnliche Ziele gehabt. Und aber es gab da noch einen Unterschied an der Stelle. Es gab jetzt bei Echobot, die Leute waren, also mit den Leuten arbeite ich halt 6, 7, 8 Jahre zusammen. Also unsere Mitarbeiterzugehörigkeit auf dem Sales-Team ist relativ lang. Also ich habe, Björn, du kennst ja auch ein paar Leute aus meinem Team. Sind teilweise 6, 7, 8, 9, 10 Jahre mit dabei. Ich selber bin jetzt 12 Jahre mit dabei in der Company. Was schon mal ein cooles Zeichen ist. Auf der anderen Seite, du baust ja eine ganz andere Beziehung auf mit Leuten über eine gewisse Zeit. Ein ganz anderes Vertrauensverhältnis und so weiter. Habe ich nicht gehabt für ein neues Team. Muss offen sein dafür und auch immer, und das ist beziehungsweise auch einer unserer Werte auch als Company, dass du auch wirklich expect the good intentions, also dass jeder quasi erwartet, dass der andere gegenüber, auch wenn das, was er sagt oder sie sagt, komisch rüberkommt, vielleicht wegen der Sprache, vielleicht man sich irgendwie falsch verstanden hat, aber man erwartet eigentlich, dass etwas gut gemeint ist. Und mit diesem Grundgedanken versuchen wir auch unsere Werte durchzuziehen an der Stelle, um den Kreis zu schließen. Die Art und Weise, wie man managt, habe ich teilweise auch unterschätzt. Und es ist auch etwas vielleicht, was nicht besser gelaufen ist oder schlechter. Es ist anders gelaufen. Bei uns im Sales war halt relativ, ich würde mal sagen, da war schon Feuer dahinter. Ja, also ich würde schon sagen, die Leute hatten Bock gehabt. Und wenn du halt unter A-Playern und B-Playern bist, gibst du halt wirklich Gas. Also du willst ja irgendwo auch vorne sein, du motivierst dich gegenseitig und du versuchst halt da irgendwie die Spitze zu sein. In dem anderen Team, natürlich gab es auch und gibt es auch A- und B-Player, gar keine Frage, aber die sind an eine andere Art und Weise arbeiten gewöhnt. Bei uns war es halt häufig so, du hast dich halt ja noch länger hingehockt, hast noch mehr gebüffelt, um da hinzukommen und danach zu sagen, hey, ich habe es geschafft, vielleicht auch so die deutsche Kultur dahinter. Da war halt auch eher, sag ich mal, das Thema Work-Life-Balance ein deutlich höherer und wichtiger Faktor, den ich erstmal lernen musste. Okay, gut, Leute reagieren da ganz anders darauf als die Deutschen in ihrem klassischen, ich arbeite jetzt und will halt irgendwie erfolgreich sein. Sowohl bei den Mitarbeitern auf der EI oder SDA-Ebene als auch, wie gesagt, bei den Teamleads auch, womit ich dann her eher, sag ich mal, am Anfang immer mal wieder, sag ich mal, so Reibungspunkte hatte und ich sage, hey, get the job done und hör auf, irgendwie zu diskutieren, war auch so ein Learning-Prozess auch für mich persönlich.
Die Skandinavier sind da ja, glaube ich, uns auch ein bisschen voraus, was dieses gesamte Thema Work-Life angeht, muss man ehrlicherweise sagen. Insofern ja auch ein schönes Learning. Und danke, dass du das echt mal so offen mit ansprichst, weil das ist ja auch durchaus einer der Punkte, die nicht ganz einfach sind. Kann ich voll und ganz nachvollziehen. Was mich interessieren würde, wenn du so viele Leute im Grunde genommen zusammenbringst und Sales neu strukturierst. Du hast ja eben schon gesagt, okay, wir haben sie weitermachen lassen. Aber so ein Merch, ich habe es selber so in der Form noch nicht erlebt. Gehen da alle mit oder gibt es auch Menschen, die du irgendwo in Anführungszeichen verlierst, weil sie sagen, okay, that's not my way, das ist auch nicht mehr meine Company, keine Ahnung, nicht mehr meine Kultur, selbst wenn du es noch so dicht angleichst. Ja. Passiert das? Ist das passiert?
Okay. Auf jeden Fall. Und ja, es ist auch passiert. Mhm. Also beides. Also auf der einen Seite verlierst du die Leute, weil die dann sagen, hey, ich war der größte Fan vorher. Mhm. Mir gefällt es nicht, wie es läuft. Und ich gehe jetzt. Mhm. Und das habe ich auch, ich habe diese Gespräche auch immer wieder mit meinen Teamleitern, wenn die halt irgendwie sagen, hey, wir haben da und da das Problem und da kommt jemand und sagt, hey, ich verdiene vielleicht damit, ich habe ein Angebot bekommen, verdiene da mehr oder da ist irgendeine andere Konstellation, die besser ist. Zumindest mal ist es so mein Weg, den Ganzen umzugehen. Ich sage halt, hey, wenn das für dich der richtige Weg ist, tu es. Wenn du aus dem Bus aussteigen möchtest, der Bus fährt weiter, das ist kein Thema und das ist auch in Ordnung, weil manche Leute kommen in den Bus wieder rein und dann gehst du auf die nächste Reise, manche Leute steigen aus. Und das ist auch eine faire Entscheidung. Ihr kennt ja diesen Spruch, love it, change it, leave it. Entweder du bist dabei und hast da Bock drauf und änderst auch das, was halt irgendwie nicht funktioniert oder was nicht funktionieren sollte. Da ist auch dieses Wort Ownership für mich extrem wichtig, wenn du halt etwas machst, du musst das Gefühl haben, das Problem ist deins, nicht von jemand anderem. ich kriege auch immer mal wieder die Aussage, hey, das ist doch eigentlich ein Enablements-Thema, die Leute irgendwie zu trainieren und auszubilden, ein gewisses Programm zu überlegen. Sag ich, nee, das ist unser Problem. Wenn meine Leute nicht ausgebildet sind, ist mir egal, was Enablement an der Stelle macht. Die Leute, die gehen auf meine Quote und gehen auf mein Team, die erreichen unsere Ziele nicht. Deswegen muss ich mich drum kümmern. Best-Case-Szenario, ich kriege Unterstützung und wir kriegen da Ressourcen dahinter. Aber es ist mein Problem so. Und das erwarte ich auch im Endeffekt von allen anderen, die da mitmachen. Und auch bei uns gab es den Fall, wo ein paar Leute gesagt haben, hey, ist nicht mehr meine Firma. Es fühlt sich auch komisch an. Mhm. Auch wenn es tatsächlich, also ich fühle es persönlich nicht so oder nicht so arg wie vielleicht andere. Wir haben ja Investoren dahinter. Mhm. Und Investoren sind jetzt nicht aus Finnland und auch nicht aus Deutschland, sind amerikanische Investoren aus Boston. Es ist ein anderes Management, Punkt. Mhm. Kann man einfach faktisch so sagen. Aber es ist jetzt auch nicht so, als ob die jetzt runterregieren und sagen, ey, das und das, mach das mal sofort. Das passiert bei uns tatsächlich gar nicht, sondern wir arbeiten, wir sind eher so als, sag ich mal, relativ partnerschaftlich mit denen unterwegs, die geben uns gerne Tipps. Wir sind ein Portfolio-Unternehmen von sehr, sehr vielen, die haben relativ viel Erfahrung in dem Segment. Aber andere Leute verknüpfen da teilweise Entscheidungen, die du als Geschäftsleitung triffst, also nicht mal ich, sondern Geschäftsführung von uns, und sagst, es war doch nichts, was denn, das warst doch nicht du, es war doch eigentlich GHP dahinter. Was eigentlich nicht der Fall ist, und du blamest quasi alles, was irgendwie nicht läuft, das sind die Investoren. Und du entwickelst einen gewissen Abstand dazu und sagst dann irgendwie, hey, das ist irgendwie nicht mehr der gleiche Startup und das gleiche Startup-Spirit, das ich in den letzten Jahren immer gehabt habe. Und dann sage ich halt, ja, das ist faktisch richtig. Und die Geschäftsleitung, also unser Geschäftsführer, der frühere Geschäftsführer von Echobot, hat die Gruppe jetzt übernommen. Der Lead-Leader-Geschäftsführer macht jetzt Chief Growth Officer, also alles, die verschiedenen Abteilungen quasi gut zusammen. Der hat auch einmal ganz am Anfang gesagt, Freunde, ich möchte ganz zu Beginn ein Mythos lösen hier an der Stelle oder eine Annahme lösen. Wir sind nicht mehr ehemalig Echobot. Also den haben das Ex-Echobot oder Ex-Leadfeeder. Wir sind eine neue Firma. Wir sind die Firma Dealfront. Klar, man kann jetzt sagen, wir haben früher das so gemacht, wir haben es früher so gemacht. Bedeutet aber nicht, dass wir sind eine Company. Und das heißt also, du musst dich jetzt auch hier in der Company, weil wir das Thema gehabt haben, es gibt auch natürlich auf beiden Ebenen vielleicht ähnliche Teams, ähnliche Ressourcen, ähnliche Personen, ähnliche Abteilungen. Du musst dich halt auch beweisen. Es ist jetzt nicht ein Kopf-an-Kopf-Rennen, du kämpfst im Endeffekt um deine Rolle und die wird irgendwie obsolet. Das nicht, ganz, ganz wichtig, das nochmal klarzustellen. Aber natürlich wirst du verglichen, das ist menschlich. Du wirst sagen, okay, der eine Product Manager gibt mir eine relativ schnelle Reply und dann kriegt seine Projekte irgendwie hin, der andere halt nicht. Und dann sagst du halt, okay, woran liegt das denn? Und dann kriegst du halt so ein gewisses Sentiment daraus. Aber wichtig ist halt, das halt so ein bisschen als Challenge und als was Neues zu sehen, weil ich halt immer mal wieder auch gefragt werde, hey Micha, du bist jetzt seit 12 Jahren in der Company. Du bist gerade mal 35 Jahre, das ist deine erste Company, wo du nach dem Studium rein bist und bist da ja gewachsen auch mit dem Unternehmen. Und ich habe gesagt, ey, ganz ehrlich, für mich ist es nicht die dritte, nicht die erste Company, für mich ist es die vierte Company.
Okay.
Weil Echobot habe ich als Startup aufbauen dürfen mit 7 Personen, wo ich eingestiegen bin als SDA. Habe meine 150 Calls am Tag machen müssen neben meinem Studium quasi. Hab dann das Ding, wir haben Pressedienstleistungen, so Monitoring-Dienstleistungen verkauft an Presse- und Marketing-Mitarbeiter in Agenturen. Haben einen kompletten Shift gemacht in eine zweite Richtung, in Richtung Sales Intelligence, was wir jetzt quasi mit Echobot damals in den letzten Jahren gemacht haben. Hab dann angefangen, quasi den Merger jetzt mitzumachen, plus Investment, und entwickeln uns jetzt auch immer weiter in diese Richtung, weitere Unternehmen später dazu zu kaufen, aus der Gruppe halt wirklich was Größeres zu machen in den nächsten 1-2 Jahren. Also es bleibt immer spannend. Und das ist das, was halt immer bei der Entwicklung immer gesehen werden muss an der Stelle. Es geht nicht unbedingt um deine Position, deine Rolle. Ich habe lustigerweise jetzt vor 2 Tagen oder so ein Interview auch vom Olli von Personio, dem VP Sales von Personio, gesehen, wo auch eine ähnliche Frage wurde ihm gestellt, weil er gesagt hat, ja, als ich im Hanno, also Hanno Renner, der Geschäftsführer von Personio, die Frage gestellt habe, ja, ich bin immer noch seit 7 Jahren VP Sales, sagt er, ja, ich bin auch immer noch seit 7 Jahren CEO, also es ändert sich jetzt nichts daran. fand ich ganz sympathisch.
Ja.
Aber mir relativ ähnlich.
Aber ich finde es ganz, ganz interessant, Side Note hier zu diesem ganzen Titel- und Entwicklungsgedöns, dass man offensichtlich nicht mehr lange in einer Position bleiben darf, weil andere das so behaupten, man würde sich nicht entwickeln. Finde ich ganz, ganz interessant. So viel auch zu den ganzen SDRs, AEs, die immer ganz schnell woanders hin wollen, gerade weil das Mindset anscheinend so ist. Ich glaube, dass es Schwachsinn ist und ich finde es richtig toll, wenn Leute gut, du hast jetzt wirklich wahrscheinlich 4 Companies mitgemacht, aber ich finde es eigentlich generell cool, wenn Leute lange in einem Unternehmen bleiben, dass wir heutzutage nicht mehr alle dort anfangen und dort sterben, wie früher bei Siemens und bei BMW und so, und das wissen wir alle, aber auch so ein Dima oder so, die so lange bei Zipkit sind, der ist auch 7 Jahre da. Ich finde sowas total toll, weil jetzt sagt mir nämlich eins, dass die Firmen, egal was sie durchgemacht haben, offensichtlich was richtig machen. Ja? Mhm. Weil jemanden so lange zu halten, ist gerade auch unter den Aspekten, unter denen wir heutzutage arbeiten, gar keine Selbstverständlichkeit mehr. Mhm. Und ich finde, das sagt so viel über dieses Unternehmen aus. Also das finde ich eigentlich bewundernswert, dass man dann eben auch so lange bleiben kann, weil sie einem innerhalb von 7, 12 Jahren, in der man ja selber auch Entwicklung mitmacht, viel geben können und auch dich immer wieder abholen offenbar und dir nicht langweilig wird oder du denkst, oh, jetzt habe ich nichts mehr gelernt. Ne? Ich meine, wie viele AEs oder SDRs sagen, oh, ich muss jetzt hier irgendwie nach 1 Jahr oder 2 Jahren wechseln, weil hier kann ich nichts mehr lernen. So. Ja. Ja, schade. Wirklich, traurig. Kapitel zu, andere Frage. Und zwar hast du gesagt, man bringt hier Sales Motions zusammen und so. Und du hast auch von verschiedenen CRM gesprochen und dann halt eins zu finden. Wie kann ich mir das, weil ich habe kein Merch mitgemacht, wie kann ich mir das vorstellen? Ist das dann so, dass man sagt, irgendwann adaptiert man eben die eine Sales Motion oder vielleicht auch die eine Product Motion oder Marketing Motion und sagt, das ist die bessere und das wird jetzt für uns alle das? Oder ist das wie ein Pärchen zieht zusammen, entweder zieht der eine bei dem anderen ein oder man nimmt lieber eine komplett neue Basis? Also was wie war das bei euch?
Ich glaube, da gibt es tatsächlich kein richtig und kein falsch. Ich kann dir nur sagen, wie wir es gemacht haben. Also bei uns ist es halt einfach so, was das Thema CRM angeht. Wir haben einfach geguckt, wo, in welche Richtung wollen wir gehen in den nächsten Jahren. Unser Ziel, unser deklariertes Ziel ist es, in den nächsten Jahren zu einem Unicorn anzuwachsen. By the way, wenn du gefragt hast, das Wachstum zu sehen. Das ist mein Wachstum, weil ich sagen möchte, hey, 7 Mitarbeiter bis Unicorn durfte ich mitmachen. So, das ist so, was mich motiviert, finde ich als Story halt einfach eine gute Geschichte. So. Und wir wollen halt größer werden, wollen mehr Mitarbeiter einstellen, wollen, wir wissen, es auch komplizierter auch wird innerhalb unseres eigenen Business. Deswegen haben wir uns für Salesforce entschieden, weil wir dort einfach wachsen können. In anderen Bereichen ist es halt einfach so, dass du die Entscheidung treffen musst auf Basis von Daten. Also wir haben extrem datenbasiert entschieden, was funktioniert und was funktioniert nicht. Zu dem Punkt SLG oder PLG. Um das auch mal zu lösen. Wir machen beides. Wir machen SLG, wir machen PLG, wir machen Partnerships, wir machen Expansion, wir machen Customer Success. Also es sind alle Motions, wo wir quasi weiter arbeiten daran. Was sich aber an der Stelle halt auch verändert hat, ist, wir versuchen zumindest mal, so gut es geht, das Beste aus beiden Welten zusammenzubringen. Ich gebe dir ein einfaches Beispiel. Wir haben im Sales Intelligence Bereich, klassisch ehemalig EchoBot auf gut Deutsch, Sales Intelligence Produkte, haben wir einen Sales Cycle in der Regel gehabt von so knapp Größenordnung 6 bis 8 Wochen. Ja, bei ungefähr. Im Durchschnitt von SMB und Mid-Market Unternehmen. Strategic waren noch ein bisschen größer. Wenn man das Ganze mal runterbricht auf nur SMB, also und SMB für uns sind wirklich so kleinste Unternehmen, so 1 bis 50 Mitarbeiter, das sind so die kleineren, die damit mit anfangen. Da war man auch so in Größenordnung so knapp 4 bis 5 Wochen ungefähr der durchschnittliche Sales Cycle. Durch PLG merken wir aber auch, bei vielen Sachen kann man schneller sein. Man kann Prozesse verkürzen. Man kann Steps auslassen. Es geht ja gar nicht zu optimieren. Man kann teilweise Steps auslassen, die der Kunde gar nicht wahrnimmt in dem Moment. Testphasen verkürzen und so weiter. Im Sales Cycle runtergebrochen teilweise auf 1 Woche im SMB-Bereich.
Krass. Ja?
Einfach nur damit so ein Gefühl zu geben, wie man das anhört. Und umgekehrt ist aber so, die Tiefe in den Trainings bei PLG ist ja normalerweise die Erwartungshaltung, dass ich frage was an, krieg das Tool, guck mir das Pricing an, arbeite ein bisschen damit und mehr erwarte ich ja eigentlich nicht. Was ich jetzt gerne in diesem PLG-Segment machen möchte, ich möchte dort einfach das Level an Qualität hochheben. Weil mal ganz im Ernst, wenn jemand sich ein Tool anschaut, als Kunde, hast du ja in dem Moment, in dem du schaust, hast du Alternativen an der Hand. Teilweise sind die Kunden besser informiert als der Vertriebler, weil der Vertriebler sich vor 1/2 Jahr vielleicht im Wettbewerb beschäftigt hat. Der Kunde gerade jetzt erkennt die Pricings, erkennt die Argumentation, erkennt die Downside, Upside. Vielleicht ist der andere Vertriebler besser als der von dir und er gewinnt vielleicht auf Basis von seinen Argumentationen. Und die Idee ist hier halt einfach den Vertrieb auf einem Level zu bringen, dass du halt abstrahieren kannst zwischen nicht nur sagen, wir sind die Besten, wir haben die besten Daten, wir haben die besten Prozesse, wir haben die besten Integrationen, sondern was bedeutet das eigentlich für den Kunden? Versuchen auch Kundenprozesse zu verbessern. Jemand kommt auf dich zu und sagt, hey, wir haben jetzt irgendwie ein Problem mit unseren Google Ads beispielsweise. Wir haben Google Ads ausgestrahlt und wir haben halt einen relativ großen Ansturm und unsere Website-Besucherzahlen gehen hoch, aber ich habe irgendwie nicht so richtig das Gefühl, machen wir eigentlich das Richtige? Tun wir jetzt gerade komplett falsche Unternehmen anlocken, irgendwie Unternehmen aus China oder Indien, die gar keine Zielgruppe sind, die aber halt den Traffic steigern, wo wir dann sagen können, okay, wir können dir halt mit Hilfe von IP-Daten halt sagen, ist es dein ICP, der dich besucht oder nicht? Ja. Und das aber wiederum auf den nächsten Step zu gehen, was bedeutet das aber eigentlich für deine Conversion? Was sind deine normalen Lead-Kosten, die du hast? Vergleich die mal mit den Conversion Rates, die du halt durch so einen Webseiten-dedizierten Leads machst. Also, beginne halt stärker auch in die Beratung rein und erstaunenderweise ist, der Wettbewerb macht das nicht, was schön ist. Und damit werden wir halt quasi deutlich mehr wahrgenommen als jemand, der nicht nur das Produkt verkaufen möchte, sondern der hat auch, sag ich mal, den Markt educated. Mhm. Und damit verkaufst du aber deutlich mehr. Mhm. Und das war PLG früher nicht. Das haben wir aus dem SLG-Bereich quasi mit reingebaut. Und es geht dann immer weiter, aber da sind wir noch relativ am Anfang.
Okay, krass. Also ich hab's ja ganz kurz damals schon erlebt, als wir selber in meiner alten Company noch Kunde waren. Was ich extrem cool fand, war wirklich dieses sich echt mal hinsetzen am Anfang und einfach erstmal zu schauen, okay, hey, was du schon sagtest, wir haben richtig Sales gemacht. So. Und das ist was, hat mich tatsächlich extremst geprägt, weil wir mit unserem Produkt auch voll beratungsintensiv sind, obwohl es gar keine große Lösung ist, aber es ist halt kein Must-Have-Produkt, sondern ein Nice-to-Have-Produkt. Und in dem Moment kannst du nicht anders als Sales machen, du musst es machen. Und das war für mich echt immer so ein Stück weit auch echt Role Model, wie ihr es gemacht habt, weil ich einfach fand, dass es so tief ging und immer nochmal nachfragen und noch eine Ebene tiefer und noch eine tiefer, dass ich da irgendwann gesessen habe und als wir es damals gekauft haben, war einfach ganz klar, okay, wir können gar nicht anders, wir müssen es machen. weil es ist ja nicht so, als gäbe es keine Alternativen. Trotzdem war relativ klar, okay, er geht gar nicht anders. Und das ist eigentlich was, glaube ich, was man vielleicht mal so als Learning auch für unsere Sales-Kollegen draußen mal mitgeben kann, dass das für mich immer noch einer der wichtigsten Punkte ist und bleibt, gerade wenn ihr Produkte habt, die erklärungsbedürftig sind, die nichts sind wie, ich nehme als Beispiel mein Lieblingsbeispiel Zeiterfassung. Zeiterfassung muss jeder machen, relativ easy. Da bist du im Verdrängungswettbewerb, da geht es darum, was du gerade eben sagtest, hat der andere eine nettere Nase, ist der gut, wo ist das Pricing, hat das alle Funktionen so ungefähr. Aber mit dem, was da so ist, glaube ich, sollte jeder sich immer wieder klar machen, hey Leute, je tiefer ihr fragt und je tiefer ihr discovert und je mehr ihr noch mal eine Frage mehr stellt, umso sicherer könnt ihr davon oder sein, dass der Kunde auch wirklich kauft hinterher. Und das finde ich ist halt, fand ich damals schon sehr beeindruckend. Und bin ja durchaus in Kontakt mit dem einen oder anderen Salesmenschen von euch immer noch. Und insofern freue ich mich darüber, dass das sich nicht verändert hat, muss ich ehrlich gestehen. Weil ich glaube, dass das immer noch einer der ganz wichtigen Punkte ist, die Sales auch einfach machen. Ja. So schwierig, wie es ist.
Also freut mich sehr zu hören. Also vielen Dank fürs Feedback. Ja, also es ist einfach, es ist Arbeit. Es ist wirklich Arbeit, wie du dir wahrscheinlich auch denken kannst. Also vor allem auch das Level auch irgendwo zu halten und vor allem auch, je mehr Mitarbeiter du reinkriegst, das Ganze irgendwo zu skalieren. Aber in meinen Augen ist es notwendig, weil, sorry, aber wenn wir jetzt immer mehr mit KI, mit anderen Technologien, mit Automatisierungen, mit irgendwelchen Bots zu tun haben und ich habe jetzt vor kurzem mal einen Vortrag gehalten und ich habe zu dem Zeitpunkt, es war ein Mittwoch, ich habe an dem Mittwoch bis zu diesem Vortrag, glaube ich 16 Uhr war dieser Vortrag, hat er gestartet, habe ich 31 Meldungen in meinem Postfach oder LinkedIn oder E-Mail gehabt von Cold Pitch, also nicht Telefonanrufe, sondern halt Cold Pitches, war glaube ich ein Anruf gab es da, quasi alle unpersonalisiert. Du konntest es halt direkt in der Sekunde sehen, dass es unpersonalisiert war. Teilweise auch von unserem Wettbewerb, der mich angehen wollte mit, hey, hast du nicht mal Lust, deine Website zu verifizieren? Wo ich aber sage, ich nehme es dem Vertriebler nicht böse, aber Nein. Ich nehme es dem Vertriebsleiter böse, weil ich sage, ey, Leute, hört doch auf mit dem Scheiß. Ja. Und das ist aber so ein bisschen die Richtung, in die es geht. Und auf der einen Seite, meiner Meinung nach, geht der Vertrieb dadurch kaputt, weil es ist nicht so, dass es einfacher wird im Sales. Es wird schwieriger, weil du nicht gegen deinen Wettbewerb ankämpfen musst, sondern gegen jeden anderen Vertriebler, der das Postfach deines Prospects vollmüllt. Und du musst richtig gut sein in dem, was du machst, um einfach rauszustechen. Und wenn du mit einem Kunden sprichst, da musst du liefern. Also es ist schwierig, die Leute zu kriegen. Wenn du sie kriegst, musst du liefern. Das heißt, du musst Qualitätslevel hochsetzen und dort versuchen, so gut es geht, abzuliefern.
Ja, ganz wichtige Erkenntnis, glaube ich. Ich unterschreibe es zu 100%. Ich glaube, der ganz wichtige, entscheidende Punkt ist das, was du gesagt hast, ist, gegen wen kämpfst du eigentlich an? Ich glaube, das ist wirklich was, was ganz viele echt unterschätzen, weil ganz im Ernst, der Mensch, der nebenan in der Bude sitzt, das Gleiche macht wie ich, andere Thematik. Aber die wirklich voll spammen und dann kommt dann halt tatsächlich das raus, sie sind heute der 25., der mich anspammt und ich habe überhaupt keinen Bock darauf, lassen Sie mich in Ruhe. Ja. Was ich völlig verstehen kann, auch ne, die andere Seite mal aufgesetzt, die andere Brille mal kurz aufgesetzt und schon wird's halt echt schwierig dann für uns auch Neugeschäft zu generieren, muss man halt ganz klar sagen.
Ja. Aber voll. Es sind Technologien, die einem wirklich helfen.
Ja, voll.
Nee, kann sie. Ich wollte nur sagen, das rührt halt daher, wenn man halt so viele Unternehmen reden davon, wir müssen personalisieren und mehr Qualität, aber dann hast du harte KPIs, wo dann Quantitäten hinterstehen, dann werden halt 2 Milliarden E-Mails rausgeschickt. Und ich meine, ne, kannst ja selber ausrechnen, wie viele BDRs hast du, wie viele AI hast du, die machen alle Outreach und das landet jetzt bei dem einen ICP und dann hast du noch vielleicht 5 oder 6 Competitor, die haben auch nochmal so viele AIs, landet also auch alles bei der Person. Ne? Mhm. Ich habe mal tatsächlich, schon 5 Jahre her oder so, aber da habe ich mit einem gesprochen, da war ich noch für AB-Testing unterwegs und dann sind wir auf die DMEXCO gegangen und da habe ich mich mit einem unterhalten, der hat gesagt, der hat wirklich literally vor der DMEXCO 1000 E-Mails bekommen von Leuten, die sich mit ihm auf der DMEXCO treffen wollten. Und das ist 5 Jahre her, Leute. Also ich möchte nicht wissen, wie viel man jetzt bekommt. Und ich frage mich heute noch, ob irgendwie E-Mail-Eingänge auch kaputt gehen können, wenn es so viele E-Mails gibt. Ne?
Wahnsinn.
Verrückt. Michael,
ich finde, ich wollte einen letzten Punkt dazu, weil ich glaube, es gibt eine Unterscheidung, die meiner Meinung nach extrem wichtig ist. Es gibt einmal die Unterscheidung zwischen, was ist eigentlich die Datengrundlage? Und das ist jetzt halt wichtig, welche Unternehmensdaten habe ich? Welche Informationen habe ich zur Person? Und was ist eigentlich mein Trigger? Das sind Research-Daten. Die kannst du automatisieren. Viel Spaß damit. So viel du kannst. Geh so tief wie möglich mit KI, verstehe deinen Kunden extrem gut. Identifiziere die richtige Firma, die richtigen vielleicht Buying-Center sogar, nicht nur eine Person, sondern mehrere Personen. Super. Geil. Nutz dafür Technologie. Sonst sparst du einfach sehr viel Zeit. Was das Problem ist mit KI und mit solchen Technologien, ist der Kanal des Kontaktes. Also der letzte Step, diese letzte Meile. Wenn die automatisiert ist, wird's einfach kacke. Du automatisierst einen Prozess, der vielleicht auf Masse, also auf einzelnen Schritten vielleicht funktionieren würde. Wenn du es auf Masse machst, machst du automatisch Fehler, weil die Daten sind nie so sauber, wie du sie haben würdest. Und wenn du es aber gut machst, kannst du mit deutlich weniger Aktivitäten auf eine deutlich höhere Conversion kommen. Einfach nur so ein einfaches Beispiel, wie wir es bei uns machen, damit ihr so ein Gefühl bekommt. Jeder unserer AEs hat im Endeffekt eine Liste von relevanten Prospects. Ja, wir kriegen auch viele neue Inbound-Leads, die über unsere Webseite kommen, die werden auch zugewiesen. Aber an sich hat jeder Mitarbeiter diese Liste. Diese Liste ist quasi getrackt bei uns in Salesforce. Ja, also du bist der Account-Owner, du bist der Opportunity-Owner. Wenn dieses Unternehmen bei uns auf die Webseite kommt, kriegt der AI in der gleichen Sekunde eine E-Mail, beziehungsweise nicht E-Mail, aber eine Slack-Nachricht zugeschickt, wo steht, hey, Firma XY, die steht bei dir in deiner Account-Liste, der hat uns gerade besucht. Bestenfalls siehst du auch genauso, welche Unterseiten, wie lange die drauf waren, welche Person es war. Das siehst du, das kriegt der Mitarbeiter direkt zugewiesen. Kann dann in die Reaktion treten. Wenn es ein wirklicher ICP-Account ist, schaltet Marketing automatisch auf diese Liste Werbung. Das heißt, du bist im Verkaufsprozess und du möchtest gerne für dieses Buying-Center, ja, du hast vielleicht, also wir verkaufen jetzt als Vertriebsleiter, Marketingleiter. Und ich habe eine Liste von 500 Unternehmen, die da drin sind. Das Marketing nimmt die 500 Unternehmen und schaltet auf die Marketing-Vertriebsleiter von diesen 500 mit einer dynamischen Liste Werbung, damit die Leute halt informiert sind, parallel zu dem aktuellen Sales-Prozess, um einfach das für Vertriebler weiter zu unterstützen. Und das ist so ein bisschen ein anderer Weg. Also da ist es quasi, du spielst sie passiv, nicht aktiv durch den Vertriebler, durch eine Message, sondern die kommen dann auf dich zu. Dann gehen die auf deine Webseite vielleicht, laden etwas runter. Du wärmst die quasi indirekt auf, weil die, Anführungszeichen, hochbezahlte Vertriebsressource brauchst du nicht dafür verschwenden. Mhm. Außer du hast eine gescheite Strategie, mit der du das halt machen kannst, wo die Conversion auch groß genug ist.
Krass. Ja. Macht voll Sinn. Weil es dahin geht, wo es hin soll. Das ist das Spannende dabei. Ja, finde ich cool. Sehr, sehr cooler Ansatz. Ah, das sind so viele Themen, wo man irgendwie das Gefühl hat, okay, das klingt so einfach bei euch. Ist es aber gar nicht, oder? Nein, genau. Aha, ich hab's mir fast gedacht.
Wäre schön, wenn, aber alleine dieser Gedanke, und weil da muss ich immer wieder meinen Hut ziehen vor unserer RevOps-Abteilung, hatten wir früher nicht gehabt. Echobot war ich und der Geschäftsführer RevOps. RevOps war bei uns früher CRM-Daten pflegen, Reports erstellen, vielleicht irgendwelche Abfragen machen, und jeder Schritt hat einfach lange gedauert bei Dynamics. Ich war kein Admin, keiner war Admin, wir haben es alle so ein bisschen gemacht. Bei einem 12 Millionen Euro AR-Umsatz, also war ganz, ganz, es war jetzt keine kleinste Klitsche, sondern es war okay, war schon groß genug in dem Rahmen. Mit RevOps, ganz andere Welt. Also RevOps-Spezialisten reingeholt, Analysten reingeholt, KI-Experten reingeholt. Wir können Monate nach vorne prognostizieren, wo die Zahlen rauskommen, obwohl wir noch nicht mal wissen, welche Leads reinkommen. Über die Daten hinweg kann man das ganz gut machen. Du weißt ganz genau, quasi welcher Deal, wie viele Kosten dahinter hängt. Und zwar nicht nur von der Person und seiner Provision, sondern mit allen weiteren Aspekten, wie viel Marketingbudget würde für diese eine Kampagne, für diesen Lead ausgegeben, wie viel kostet der Pre-Sales. Also es ist schon krass, was du auf Basis eines guten RevOps-Teams machen kannst, um datenbezogene Entscheidungen zu treffen. Hätte ich früher nie gedacht. Und RevOps in meinem Blickwinkel und unserem Blickwinkel ist halt nicht nur Tools zusammenbringen und Verknüpfungen schaffen, was bei häufig so der Fall ist, irgendwie, hey, wir wollen ein neues Tool kaufen, die müssen es integrieren. Sondern RevOps ist halt wirklich, die geben dir datenbezogene Entscheidungen. Das heißt, so mein Forecast, den ich über qualitativen Daten abgebe, wird gechallenged über datenorientiertes Forecasting aus dem CRM-System.
Okay.
Ich bin sehr happy, die sind relativ ähnlich. Also die Aussagen des Teams, der Vertriebler ist in dem Datenbereich. Aber auf Datenebene analysierst du jeden Call, jede E-Mail, Sentiment da drin, und es gibt dann quasi raus, wo du voraussichtlich in diesem Monat und im nächsten Monat rauskommst. Also crazy. Also für mich war es crazy. Ich bin jetzt auch nicht der Tech-Nerd dahinter, aber ich fand's ziemlich krass, was da so möglich ist.
Erklärt, warum das Thema auf dem nächsten Artist-Zirkus so eine große Bedeutung mitbekommt, glaube ich. Definitiv.
Ich hab gesehen, du bist Speaker, habe ich mir sagen lassen.
Ja, ich darf über mein Lieblingsthema sprechen. Ich darf über Sales auf Messen sprechen, was wir ja durchaus öfter mal machen. Und ich freue mich da riesig drauf, muss ich sagen. Ich muss diese Gunst der Stunde einfach immer mal nutzen. Ich kann jedem Sales-Team, jedem Sales-Leader nur empfehlen, schickt eure Leute dahin, geht da selber mit hin, schaut es euch an. Ich habe geguckt, wir haben alleine im Sales-Bereich, haben wir, glaube ich, 25 Workshops über den Tag verteilt. Mhm. Das ist nur der Sales-Bereich. Dann gibt's noch Customer Care, dann gibt's noch RevOps und ich glaube noch irgendwas. Also überleg das mal, wenn du davon ausgehst, zwischen 20 und 30 Workshops, Keynotes pro Bereich, pro Wahnsinn. Und alleine deshalb kann ich wirklich jedem das nur empfehlen. Kommt dahin, Berlin. Ich bin ja dieses Jahr ja das erste Mal da gewesen, direkt am Anfang gleich. Aileen und ich haben uns da kennengelernt, sonst gäbe es ungefiltert nicht. Insofern ist das einfach wirklich was ich grandios finde, weil ich glaube, dass diese Möglichkeit einfach auch wirklich sich so schnell und so geballt auf den aktuellen Stand zu bringen, was es gerade wirklich Thema im Sales, auch jetzt für uns als Sales-Kollegen, habe ich nirgendwo anders. Nie. Ne? Da ist die SDA ist eine coole Community, wo du auch ganz viele Sachen mitbekommst, aber wirklich mal geballte Ladung Wissen auf einem Tag irgendwo zu bekommen. Leute, 4. April 2025 Berlin, wir sehen uns. Mein Workshop ist Sales auf Messen. Also bucht ihn zahlreich. danke für den Shoutout.
Sehr, sehr cool gemacht.
Michael, ich bin immer der Spielverderber, weil ich immer die Zeit im Blick habe. Und wir haben ja schon gesagt, dass wir über 35 Minuten rüberkommen. Sind wir schon und wir sind noch nicht am Ende. Aber wenn wir jetzt mal ein bisschen so zusammenfassen würden, wenn da draußen Unternehmen merchen oder vielleicht einfach auch Teams ein bisschen größer werden, was würdest du denen so für 1, 2, 3 gute Tipps mitgeben, worauf man vielleicht achten soll, was man vielleicht auch nicht verhindern kann, wo man sich vielleicht auch gar nicht so dolle Gedanken machen soll, was man vielleicht doch ein bisschen eher beherzigen soll? Was wäre so dein Giveaway an die oder Takeaway an die Zuhörer und Zuhörerinnen?
Ich schieße einfach mal raus. Also ich habe jetzt keine Struktur dahinter.
Müssen alle mitschreiben.
Aber eine Sache ist halt relativ deutlich. Du wirst Fehler machen. Punkt. Also wenn du mit der Erwartungshaltung reingehst und sagst, hey, ich versuche eigentlich alles richtig zu machen, ich versuche jetzt auf keinen Schlips zu treten und alles vorsichtig. Du wirst auf jeden Fall Fehler machen, sei dir dessen bewusst. Versuch sie in der besten Intention zu machen, weil das ist wirklich etwas, was uns stark geholfen hat. Du hast teilweise Gespräche, wo du sagst, ey, allein auf Basis der Sprache, du missverstehst dich einfach. Teilweise auf der Basis davon, dass du eigentlich einen Call haben willst, aber jemand schreibt dir zurück und sagst, what the fuck, ich wollte gerade mit dir reden und gibst mir so ein Pushback, so. Wenn du es aber, sag ich mal, von einem anderen Blickwinkel siehst und sagst, hey, das ist einfach nur eine andere Art und Weise der Kommunikation, die diese Person mag und ich mag einfach eine andere, da offen für zu sein, ich glaube, das hilft extrem in so einer kulturellen Thematik. Wobei es nicht nur, glaube ich, kulturell ist, es ist, glaube ich, einfach persönlich. Also auch die neue Generation auf gut Deutsch ist sehr häufig, neue Generation klingt mir, als ob ich alt bin, aber die jüngere Generation textet ja auch super viel. Ne? Ja. Andere Leute mögen es zu telefonieren, ich lieb's einfach, um mit Leuten im Video zu sprechen, weil es halt deutlich mehr Kontaktpunkte gibt und einfach visuell viel mehr abgefragt werden kann. Genau. Ich bin großer Freund davon, einfach lieber kommuniziere ich über, als dass Sachen in irgendeiner Art und Weise halt irgendwie also nicht kommuniziert werden. Das ist vor allem auch bei einem Merger beziehungsweise bei einem wachsenden Unternehmen extrem wichtig. Das musst du auch nicht unbedingt immer selber machen. Du hast auch deine Leute, die das machen können, also deine Kollegen, deine Teamleiter, deine Directors, wie auch immer. Und wenn du halt dieses Vertrauensverhältnis hast, dann kannst du auch natürlich delegieren. Und delegieren ist halt immer etwas, habe ich auch vor vielen Jahren auch gelernt. Es ist ja nicht einfach nur, dass du Arbeit abgenommen bekommst, sondern die Leute können sich ja in dieser neuen Rolle, in dieser neuen Aufgabe ja auch selber wachsen. Was unheimlich wichtig ist, weil ich komme immer wieder, vor allem auch Leute, wenn die zu mir kommen mit einem Problem, meine erste Aussage ist ja meistens nicht, ich komme mit einer Lösung, zumindest versuche ich es so gut es geht, mit der Lösung zurückzubleiben, sondern erst zu sagen, was sind die drei Alternativen, die du dir überlegt hast, wie du das Problem löst? Jemand kommt zu mir und sagt, ich gerade diese Woche, hör zu, wir haben gerade ein Angebot draußen, ich brauche x Prozent Rabatt darauf, sonst kriegen wir den Deal nicht. Okay, cool. Was waren so die Steps dahinter, die du dir überlegt hast, wie wir das auch ohne Rabatt machen können? Rabatt ist einer von den drei Optionen. Was sind die zwei anderen Optionen, mit denen wir es handeln können? Wenn du ohne das kommst, sorry, mach dir mal kurz ein paar Gedanken, schick mir gerne einen Termin oder komm mir gerne nochmal vorbei. Alleine diese Art und Weise, mit Problemen umzugehen, die Leute lernen es halt auch in dem Moment. Nächstes Mal kommt da vielleicht gar nichts mehr. Nicht nur, weil ich jetzt vielleicht jetzt einen Pushback gegeben habe, sondern weil das vielleicht auch selber lösen kann. Und damit wachsen einfach auch die Leute mehr oder weniger von Tag zu Tag, von Woche zu Woche. Das sind so an sich so, ich könnte mit Sicherheit viele andere noch nennen, aber es sind so Sachen, die bei mir jetzt gerade präsent sind.
Sehr, sehr cooler Ansatz. Mir fällt leider der Name. Ich lese sehr viel. Ich muss aber gestehen, ich kann mir weder Autoren noch Titel gut merken. Aber ich habe tatsächlich in einem Buch nämlich genau darüber gelesen. Da gab es den Ansatz im Sales, schreibt, wenn du was lösen möchtest und du möchtest zu mir kommen mit dem Problem, schreib dir erstmal drei Lösungen auf und dann komm zu mir. Und dann hat die Person gesagt, es kommt keiner mehr zu mir, weil sie mich aufgrund der drei Lösungen
die Lösung. Der Michael kennt das Buch.
Der Manager und der Klammeraffe, glaube ich, ist der. Irgendwie sowas. Das
ist der andere. Ich glaube, daran würde ich mich erinnern, aber vielleicht kam es irgendwo anders her.
Er findet es gerade. Ah, sehr geil. Ja, bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt.
Irgendwo in der Richtung, diese One-Minute-Manager. Oder ich jetzt ausgelesen? Ja, hier. Der Minuten-Manager und der
Klammeraffe.
Genau. Okay. Ich bin ziemlich sicher, das war es nicht, aber das klingt schon mal cool, das werde ich auf jeden Fall lesen. Danke für die Buch-Recommendation. Michael, wir stellen tatsächlich unseren Gästen gerne zum Ende immer noch eine Frage, die sie nicht kennen. Und meine Frage an dich ist tatsächlich, was ist so eine Sales-Weisheit, die du jetzt schon, du machst Sales jetzt schon seit ein paar Tagen, immer wieder hörst, wo du sagst, das ist der größte Bullshit, das braucht man nicht. Das geht auch ohne tatsächlich. Und ich kann dir auch gerne ein Beispiel von mir geben, wenn du einen Tipp
brauchst.
Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich lese es immer wieder rauf und runter und das höre ich jetzt, seitdem ich Sales mache. Nein, noch nicht so lange, ich bin seit 5 Jahren dabei. Wenn man telefoniert, soll man doch auch immer im Stehen machen und man soll immer lächeln, weil dann macht man die besten Calls. Ich glaube, dass das Schwachsinn ist. Ich glaube, dass man auch dass man das gut macht. Ich glaube aber, wenn man das halt kann, dann kann man das auch im Liegen. Und ich weiß gerade auch wieder seinen Namen nicht, aber ihr kennt ihn alle auf LinkedIn. Er trägt immer eine tolle gelbe Weste. Der bügelt, der spielt Jenga, der macht alles dabei. Also ich glaube, es ist egal, wie man es macht. Wenn man es richtig gut kann und auch Bock drauf hat, dann macht man das in jeder Position gut. Von daher denke ich, dass das so eine Bullshit-Weisheit von mir. Ich weiß nicht, Björn, hast du eine Bullshit-Weisheit auch? Oder?
Oh, ich glaube, ich habe ganz viele Bullshit-Weisheiten, muss ich gestehen. Also für mich ist, klingt so hart, ne? Aber für mich ist der 5 AM Club, ich muss das einfach mal loswerden, eine ganz große Bullshit-Weisheit, weil wenn ich morgens um 5 Uhr aufstehen sollte und anfangen sollte, all das zu tun, was im 5 AM Club propagiert wird, dann bin ich der unglücklichste Mensch der Welt. Und das beinhaltet, glaube ich, meine Bullshit-Weisheit schon mit. Wir sind alle unterschiedliche Menschen. Und jeder Mensch geht mit Dingen anders um und macht Dinge einfach komplett anders. Und ich glaube, wir sollten aufhören zu verallgemeinern und zu glauben, was bei einem oder bei dem zweiten und dritten vielleicht auch noch gut funktioniert, funktioniert pauschal per se immer bei allen. Das ist so, ich würde wagen zu behaupten, meine größte Bullshit-Weisheit.
Ich finde es ganz lustig, dass du es jetzt gerade gesagt hast. Also lustigerweise, Aileen, zu deinem Punkt, für die Leute, die es jetzt das Video vielleicht nicht sehen, ich stehe und ich lache auch ab und zu mal in die Kamera. Ja, ich habe, bis meine Kinder auf der Welt waren, ich habe noch nie das Buch gelesen, aber ich habe ein bisschen danach gelebt. Nicht, weil ich jetzt irgendwie das Buch kannte oder cool fand, sondern ich fand wirklich, ich kann einfach mehr machen. Mit Kindern, vergiss es. Also da wache ich auch so um 5 Uhr auf, aber da bist du mit Kindergeschrei in der Regel irgendwie wach. Anderes Thema. Mhm. Aber das waren so ein bisschen die Fun Facts. Was ich tatsächlich immer wieder höre, und ich glaube da nicht dran, und ich glaube, das wird auch immer wichtiger werden. Ich glaube, Cold Calling ist nicht dead. Es gibt ja immer diese spannende Diskussion immer auf LinkedIn, Cold Calling ist dead. Was meiner Meinung nach dead ist, ist an der Stelle, also E-Mail-Marketing ist für mich persönlich tot.
Ja.
Ich sehe keinen wirklich großartigen Mehrwert daraus. Ich kriege auch viele und teilweise gute Meldungen, die erreichen mich nicht mehr. Ich sehe nur, sag ich mal, das Grundgerüst, ich kenne diese Person nicht, die hat auch keine Person genannt, die ich kenne. Es kommt immer mal mehr oder weniger der gleiche Ablauf des Ganzen, das Ding ist durch, Delete, fertig. LinkedIn similar, außer, und jetzt kommt der Punkt, wenn ich eine Empfehlung bekomme. Björn, ich kenne dich als Beispiel, auch wenn wir uns jetzt nicht viel sehen oder wir gesprochen haben, du warst aber bei uns zu Besuch, wir haben uns mal auf einer Messe gesehen und mal ein bisschen gequatscht, aber ich habe trotzdem eine gewisse Verbindung zu dir als zu vielen anderen Leuten, die ich auf LinkedIn akzeptiert habe, nie gesehen habe. So, wenn du kommst und sagst, ey, Aileen arbeitet bei Firma XY und sie hat ein richtig cooles Tool, ich glaube, das könnte zu deinem Sales-Prozess passen. In 9 von 10 Fällen würde ich sagen, ey, mindestens gucke ich mir es an, mindestens. Ja. Ich würde sagen, in 7 von 10 Fällen mache ich einen Termin aus, gucke mir eine Demo an. Ich habe es erst heute gehabt. Einer, mit dem ich heute Morgen telefoniert habe, einer, den ich auch lange Zeit über Pavilion kenne, hat mir ein Tool empfohlen und gesagt, wir haben zwar das Tool schon, ein anderes Tool im Einsatz, ein Wettbewerber von denen, aber das gucke ich mir mal an. As simple it is. Deswegen, ich glaube, ein wichtiger und großer Faktor ist das Thema Vertrauen in der Zukunft. Und Vertrauen kannst du aber halt nicht skalieren. Ne? Das kannst du nicht automatisieren, das kannst du nicht mit der KI fördern. Nichtsdestotrotz, also du kannst natürlich nicht so ein riesiges Netzwerk haben, da muss man wirklich auch ein bisschen kreativer werden, was das Thema angeht, aber zu dem Punkt, was ist Bullshit? Ich glaube, wenn du wirklich gut telefonieren kannst und ist auch ein Skill, auch wieder da, die jüngere Generation nicht hat, die haben keinen Bock zu telefonieren, die wollen lieber schreiben, aber du erreichst deutlich mehr Leute damit. Und es geht noch gar nicht darum, dass du durchgängig nur Cold Calling machst. Du musst ja kombinieren mit anderen Channels. Aber wenn du halt mit den Leuten gescheit argumentieren kannst, wenn du ein gescheites Auftreten hast, auch am Telefon. Ein Pitch ist auch etwas, was du am Telefon ziemlich gut lernst, weil du hast dann nur eine ganz begrenzte Zeit, wo du dein Wissen oder deine Idee überbringen kannst. Das ist etwas, was extrem meiner Meinung nach wieder im Kommen ist. Da habe ich einen guten Freund, der Patrick Trümpier, der das ganze starke Verfechter davon ist mit seiner Company, von dem jetzt auch auf dem Artist Summit ist in Berlin, einen coolen Workshop auch mitgemacht. Und ich bin da voll dabei. Das ist
cool.
Das ist, was meiner Meinung nach wiederkommt.
Glaube ich tatsächlich auch, einfach aufgrund dessen, dass wir mit E-Mails ja nicht mehr durchkommen. Ich glaube aber, dass natürlich die Erreichbarkeit auch nicht so einfach ist, also die Masse, die du dahinterlegen musst, die ist auch ein bisschen höher und einfach aus meiner persönlichen Perspektive, wenn mich jemand mit unbekannter Nummer anruft, gehe ich meistens nicht ran. Aber wenn mich jetzt jemand anrufen würde oder auch anschreiben würde, den ich irgendwie auch kenne, ne, also da sind wir beim Thema Trust, oder ich sehe, der ist mit jemandem vernetzt, den ich kenne, ist das ein bisschen anderes Gefühl. Und würde der mich jetzt anrufen oder jemand, ne, sagt, ey, ich gebe mal deine Nummer weiter oder so, kann ich das machen? Das ist was anderes. Und da, glaube ich, auch geht's hin ins persönliche Gespräch tatsächlich. Und deswegen ist dieses qualitative und Vertrauensthema, glaube ich, auch einfach zukünftig sehr, sehr wichtig. Ja. Ich bin da voll bei dir tatsächlich, und ich bin auch froh, dass du es uns nicht übel genommen hast, dass wir beide was gesagt haben, was Bullshit ist, was du offensichtlich also Leute, alle, die zugehört haben, das kann auch schief gehen, aber wir haben zum Glück nicht so viel Pech gehabt heute. Dementsprechend, ja, Michael, tatsächlich, ich glaube, wir können das Ganze hier jetzt mal abrunden, weil sonst hören wir gar nicht mehr auf. Vielleicht war es ja nicht das erste, nicht das letzte Mal, davon mal abgesehen. Es war mir wirklich eine Freude, dass du hier warst. Ich fand das Thema super spannend, und ich glaube, wir haben auch nur am oberen Ende gekratzt tatsächlich. Mhm. Aber ich glaube, da waren auch 1, 2, 3 Tipps dabei, und ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, wenn jemand super Interesse hat, noch mehr zu verstehen, dann kann er dich anslacken oder am besten anrufen, Leute. Call, call. Am besten Call, call machen oder auf LinkedIn anhauen, so kann ich mir das zumindest vorstellen. Oder was ist dein Channel of Choice?
Channel of Choice, vor allem für den Erstkontakt, ist bei mir tatsächlich LinkedIn. Nicht, weil ich am Telefon jetzt nicht abnehme, sondern es ist einfach cool, ein Profil von einer Person zu sehen. Zu sehen, was macht die Person, weil es ist deine Landingpage. Du klickst drauf, du guckst, was macht die Firma, wenn du die Firma noch nie gehört hast. Du siehst, was der Verlauf der Person ist. Wechselt er, wie wir es vorher gesagt haben, jedes halbe Jahr oder jedes Jahr. Sagt auch einiges über die Person ab und zu mal aus, sag ich mal. Also LinkedIn ist ein cooler Kanal, um mich anzusprechen. Gerne mit einer kurzen Notiz, woher man das auf mich zugekommen ist. Und dann let's go.
Sehr cool. Danke, Michael, dass du dabei warst. Auch wieder mal danke an Björn, und ich möchte auch mal den Zuhörenden ein großes Dankeschön sagen und auch allen, die auf LinkedIn als Community immer supporten und offensichtlich auch alles, was wir machen, gut finden, was uns natürlich das Feedback gibt, dass wir schon die richtigen Themen haben und auch das Richtige machen. Dementsprechend, ihr wisst, ich hoffe, ihr habt schon reingehört. Wenn nicht, packt euch wieder auf die Liste für Samstag fürs Gym beispielsweise oder für die Fahrt ins Office. Und ansonsten habt einen schönen Freitag, genießt das Wochenende, und wir hören uns schon fast bald wieder. Bis dann. Ciao.
Bis dann. Danke dir, Michael.
Ciao. Danke auch.